Ja, ihr Lieben, ich bin immer wieder dankbar, wenn ich hier bin. Ich merke eure Liebe, wie ihr mir auch entgegenkommt und helft, immer wieder Mut zu machen. Und darum geht es auch heute ein Stück. Und mir haben immer Menschen im Leben Mut gemacht, die Vorbilder waren. Überlegt mal im Moment, wo habt ihr solche, die euch im Leben ein Vorbild waren? Und wenn wir durch die Bibel gehen, haben wir manchmal Probleme. Da gibt es Leute, die haben toll angefangen. Ich nenne nur mal Gideon, den ich so begeistert immer wieder herausstelle. Aber am Ende hat er nicht so einen tollen Abgang gehabt. Und da sind manche gewesen. Selbst ein David hatte einen Riss in seinem Leben. Aber einer zum Beispiel war der Josef. Bei dem muss man wirklich sehen. Und man sagt, es sind Vorbilder auf den Herrn Jesus. Und ein anderer, der hat den Namen wie der Herr Jesus schon fast, klingt es so, und ist auch in der Übersetzung das Gleiche. Der Herr Jehova ist Rettung. Der Name im Alten Testament ist Josua. Darum soll es heute gehen. Josua, dieser Mann, gehen wir mal kurz auf seinen Lebenslauf ein, bevor ich zum Hauptthema komme. Seine Jugend erlebte als Sklave in Ägypten. Er hat dort schwer geschuftet, hat Ziegen gebrannt und war mit den anderen, die schon 430 Jahre im Frondienst waren, mit seinem Volk dort. Mit 40 Jahren lernte er Mose kennen. Also er war 40 Jahre, ein junger Mann, spritzigen Alter, da lernte er den alten Mose mit 80 Jahren kennen. Also 40 Jahre waren sie auseinander und dann erlebte er, wie Gott ihnen Rettung schuf durch das Opferlamm, das geschlachtet wurde, durch das Passa und sie rausgerissen wurden förmlich aus der massiven Umklammerung dieses Pharao, der sie nicht laufen lassen würde. Und dann standen sie verzweifelt an dem Roten Meer, wie kommen wir darüber, keine Brücke, kein Umweg, nichts war möglich. Alles eingeengt und schon rollte der Pharao mit Streitwagen hinter ihnen her. Und dann erlebte er, wie Mose im Namen des Herrn, wie Gott sagte, steht und seht die Rettung. Was muss das denn Josua beeindruckt haben, wie so mächtig Gott wirkte. Im Vertrauen auf ihn geschahen Wunder. Und dann waren sie auf der anderen Seite und dann haben sie gleich angefangen, das erste Loblied zu singen, was in der Bibel aufgezeichnet ist. Und das hat alles dieser Sklave damals, so war er ja im Grunde, in Ägypten erlebt. Und dann waren sie kaum an anderen Seite, da musste er zeigen, dass er nicht nur einer Mitläufer war, sondern er musste kämpfen. Denn der Amalek hatte dieses Volk auf einmal auf dem Visier und wollte es in der Wüste vernichten. Gerüstete, starke Kämpfer waren nun gekommen durch die Wüste und wollten gegen Israel kämpfen. Etwa 1 Million Menschen waren es. Und jetzt war der Josua gefordert. Er hatte vielleicht in Ägypten dort in der Ausbildung als Soldat, wir wissen es nicht, bei Pharao manches lernen können, aber da war er nicht gewappnet. Und dann haben sie Arbeitsteilung gemacht. Der Mose, und wir kennen die Geschichte, Mose sagt, ich gehe auf den Berg, ich bete. Und Josua hat gesagt, und ich werde kämpfen, bete und arbeite. Diese Kombination in unserem Leben, aktiv zu sein, aber gleichzeitig auf die Hände zu fallen. Eines ohne das andere geht nicht. Und so kennen wir die Geschichte. Er erlebte dann immer, wenn Mose die Hände hob und Aaron und Hur mussten ihm die Hände stützen, dann hatten sie den Sieg. Das war nicht nur seine Klugheit und Fähigkeit, sondern es war Gottes Handeln. Als Kämpfer hat er sich bewährt. Ja, dort hat er Mut gezeigt. Und dann als Diener begleitete er Mose immer wieder, ging mit ihm auf den Berg, um Gott zu begegnen. Und dann, als sie zurückkamen, schlugen sie ein Zelt auf, das Zelt der Zusammenkunft. Das war ein Vorbild auf die spätere Stiftshütte. Aber wo die beiden, ich kann mir vorstellen, in guter Gemeinschaft sich ausgetauscht haben über das Erleben auf dem Berg, über Gott, und haben sich gegenseitig zugerüstet, da war er dabei als ein Diener. Er suchte mit Mose den Ort der Stille vor Gott im Gebet. Dort lernte er das Wort Gottes, die Bibel kennen und wurde geistig vorbereitet für eine große Aufgabe. Und ich kann mir denken, sie haben auch Gott dort angebetet, seine Herrlichkeit und Schönheit bewundert. Und das Schöne ist, der Josua ordnete sich dem Mose unter. Ein ähnliches Beispiel finden wir in der Bibel von dem Timotheus, der auch mit dem Paulus unterwegs war, dass er als der Jüngere ihn anerkannte und zur Seite stand, ein tolles Team. So was wünsche ich auch heute immer wieder, solche Zweierschaften zwischen den Senioren und den Junioren oder dem mittleren Alter, dass wir nicht einfach sagen, macht ihr euren Kram, wir machen den, sondern Hand in Hand, sie ergänzten sich. Und dann kam ja die Sache mit den Kundschaftern. Auch da war er dabei, der Josua. Von den 12 Fürsten, die ausgesandt wurden, aus jedem Stamm einer, ging er in das Land, um es auszukundschaften und kamen zurück mit großer Freude. Guck mal hier, die Trauben und was sie alles mitgebracht haben als Souvenirs. Und die jubelten vor Freude, was sie in dem verheißenen Land alles gesehen haben. Aber, Augenblick mal, ich habe auch hier eine PowerPoint, mal im Leben. ich glaube, das müsste sein, ja. Also zum Sklaven berufen, zum Kämpfer, zum Diener und dann bei den Kundschaftern. Kommt zurück, er und Kaleb begeistert, was sie erlebt haben, aber die 10 anderen waren gar nicht begeistert, die hatten nur die negativen Dinge gesehen, die haben die Riesen gesehen, befestigte Städte, ach, das schaffen wir doch niemals, sie hatten keinen Glauben an den großen Gott. Das hatte der Josua schon erfahren, dass wir auf Gott uns verlassen können und vertrauen können. Und die anderen haben gemotzt und gemucht, aber die beiden waren Gott treu. Man wollte sie schließlich steinigen, weil sie nicht in das gleiche Horn getutet haben. Die heute die Corona-Leugner, die auch einen Hass haben gegen diejenigen, die da nicht mitmachen. Entschuldige, diesen Einwand mal. Aber so geht das ganz schnell in der Masse, da will man sich anpassen. 10:12 stand jetzt hier das Verhältnis, zu 2 stand hier das Verhältnis. Ja, und dann geht es weiter. Als, blick mal eben zurück. Ja gut, dann noch als Nachfolger. Überall, was erlebte er nun in den 40 Jahren, die Gott ihnen noch auferlegte als Strafe? Nur die über 20-Jährigen sollten das Land nicht erreichen. Die drunter waren, die durften bleiben. Und sie mussten ansehen, wie ihre Altersgenossen alle wegstarben in diesen 40 Jahren und sie allein übrig blieben. Wir wissen gerade auch von Kaleb, dass er am Ende der Zeit sagte, Herr, du hast mich bewahrt, du hast mir das Land sehen lassen und jetzt bin ich noch so jung wie damals. Er strunzte ein wenig, er fühlte sie aber so. Und das kann sein, als ich die Tage Ulrich Parzani predigen hörte, habe ich ihn beneidet, habe ich gesagt, Siegfried, der ist ungefähr dein Jahrgang. Mit welcher Spritzigkeit und hellwach er dient. Auch wir als Senioren müssen nicht abschalten, wenn wir noch können. Auch wenn es körperlich manchmal Hindernisse gibt, wie bei mir. Und wir sind in einer guten Gesellschaft, wenn wir uns austauschen. Aber wir haben, Gott sei Dank, hat Gott uns noch den Verstand gelassen. Und so war das auch bei Josua und bei Kaleb. Sie waren nun inzwischen 80 Jahre geworden. Und nun wollen wir einmal sehen, was hier, ich habe mal 11 Stationen, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, wir gehen da Schritt für Schritt durch, also er erlebte den Tod Mose und so weiter. Fangen wir mal mit dem ersten an, er erlebte den Tod Mose. Mose hatte ihn in 5. Mose 31, Vers 7, lesen wir davon, ihm etwas gesagt. Er sagt, vor ihm und dem ganzen Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es als Erbe austeilen. Der Herr ist es, der vor dir herzieht. Er wird mit dir sein und es wird nicht aufgeben. Fürchtet euch nicht, erschreckt nicht, denn der Gott ist es, der mit dir geht. Sei stark und mutig. Er selbst wird mit dir sein. Dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Deshalb sei nicht niedergeschlagen. Welche Aussagen? Das waren die letzten Vermächtnisse des 120-jährigen Mose, dem der Herr den Einzug in das Land verwehrt hatte, ein schöner Kleinigkeit. Er hatte nicht nur zu dem Felsen gesprochen, sondern auch nachgeholfen, noch geschlagen. So ist Gott. Kleinigkeiten veränderten dann, dass er in das Land konnte. Ich habe selbst auf dem Berg Nebo gestanden und habe geschaut, was hat damals der Mose alles gesehen. Er sieht unten das Tote Meer, wunderbaren Ausblick hat man. Dann sieht man auf die Berge von Juda die Wüste und dann hoch. Wir konnten schon Jerusalem sehen, damals war ja Jerusalem noch nicht erbaut. Aber er sah das ganze Land, Mose. Und da sagt Gott, da wirst du nicht mehr hinkommen. Dann hat Gott ihn dort heimgeholt. Sein Grab hat man nie gefunden. Und der Josua steht nun ganz alleine. Und dann kommt eine Situation. Welche Aussichten hat er dann nun? Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, als auf einmal der Mose nicht mehr da war? An den er sich doch bisher immer klammerte, mit dem er gemeinsam ging. Jetzt auf einmal war er alleine. Aber nicht nur das. Berge tun sich auf vor ihm. Er war allein mit einem großen Volk. Das hat er ja erlebt in den 40 Jahren, das oft widerspenstig war. Und mit dem Volk sollen sie nun das Land einnehmen, wie Gott gesagt hat. Was denkt Josua dort? Die äußere Ausgangslage war äußerst ungünstig. Ein großes, widerspenstiges Volk und die Rebellen im Nacken. Und vor ihnen, da war der Jordan, der zurzeit Hochwasser hat. Also da haben wir ja den letzten Sommer was von gesehen, wenn so eine Ahr, so ein kleiner Bach Hochwasser hat. Also die Gefahr, wenn du da einsteigst, wirst du mit weggerissen. Ich sage das einfach mal. Das sieht er direkt vor seinen Füßen. Und dann hat er in Erinnerung, die ausgebildeten und ausgerüsteten Krieger, die Riesen, die Mächtigen. Sie waren doch nur Nomaden, ein Volk in der Wüste. Da haben sich ja schon die anderen Völker gefoltert, Israel dann überhaupt überlebt hatte. Immer, ja, Gott hat damals Wunder getan. Sie sagten, ich habe mir das mal aufgeschrieben, sie sagten am Ende, Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen. Das war das Resümee rückblickend. Sie haben die Gnade Gottes erlebt und die anderen Völker, denken wir an Biliam, die Sache, die haben sie am Kopf gefasst. Wie ist das überhaupt möglich, dass ein so großes Millionenvolk in der Wüste überleben kann? Gott gab ihnen das Manna als Brot. Er gab ihnen das Wasser aus dem Felsen. Sie waren voll versorgt, weil Gott mit ihnen war. Das hatten sie erfahren. Die Erfahrung war da, aber jetzt auf einmal türmen sich da Berge auf. Kennen wir das? Kennen wir solche Berge in unserem Leben? Und dann noch der Ausblick, die erste große Stadt, die wir einnehmen. Sie hatten ja schon Kundschafter hingeschickt. Leute, das war die erste große Stadt in der Welt, die so befestigt war. Ich habe die Trümmer nur noch gesehen, ich bin mal dort gewesen. Das war die erste große befestigte Stadt, uneinnehmbar galt sie, Jericho. Stabile, starke Mauern. Und jetzt können wir uns das Herz von dem Josua vorstellen. Da sackt doch die Stimmung ab, oder? Wenn wir in der Situation wären. Und dann wird er wieder neu erinnert an die großen Taten Gottes. Kennen wir über solche Situationen, wo wir überlastet sind, überfordert sind? Gestern kam verzweifelt mein Sohn zu mir und sagte, ich schaffe es nicht mehr in der Arbeit. Mitarbeiter sind gegangen und einer, auf den er gesetzt hat, hat auch gekündigt. Und die Berge von Arbeit, da werden nur Abteilungen zusammengelegt und das liegt alles bei ihm. Ich sagte, Papa, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Das war ein Hilfeschrei, weil sich die Berge so auf ihm türmten. Ich habe noch nicht mal Zeit, mich weiterzubilden, meine CT-Computerzeitschrift zu lesen, um einigermaßen am Laufen zu bleiben. Ich habe ein so schlechtes Gewissen, weil Berge unerledigt sind, weil keiner da ist. Und dann kam so der Gedanke der inneren Kündigung. Dann sagte ich, ich glaube, ich werde mich eines Tages auf den Schreibtisch nur setzen und dann die Hände falten und sagen, ich lasse es laufen, ich gebe es auf. Kennen wir das? Solche Resignation ist nicht vielen sehr wahrscheinlich, sehr verständlich. Man wird überstrapaziert. Da können Krankheiten sogar auf uns eindringen, wie große Nöte, wenn die Untersuchungsergebnisse schlecht sind. Denken wir auch nur an Corona. Wir haben es vorhin ausdrücklich noch mal wieder bedacht. Und dann die Zunahme der Gottlosigkeit, das trägt mich am allermeisten. Wenn man sieht, wie über alles diskutiert und gepredigt wird auf den Kanzeln, über soziale Probleme, über soziologische, über was auch psychologische und ökonomische und wattenphänomische Probleme, alles wird diskutiert und zum Thema gemacht in dieser Welt. Aber es wird nicht mehr von der Notwendigkeit, der dringenden Notwendigkeit gesprochen, den Herrn Jesus als Retter anzunehmen. Ich habe kurz eine Predigt von Olaf Latzel gesagt. Ich denke, habe gedacht, wenn der das als Christenmann so formuliert, ich werde es nie wagen, so zu sagen. Er hat die Leute in der EKD so hart angegriffen, welchen Verrat sie treiben, weil sie nicht mehr die Notwendigkeit der Bekehrung und der Wiedergeburt, die alleine nötig ist, um in den Himmel zu kommen, predigen, sondern allen möglichen Kram, so nicht manche schlechte Sachen, das wollen wir achten, aber das ist nicht das Hauptthema, ihr Lieben. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Zurzeit betrachten wir Johannes 6 von dem Brotwunder. Da sehen wir das auch. Danach gieren die Menschen. Sie wollen einen Brotkönig haben, sie wollen für die materielle Versorgung in der Welt haben. Und der Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von dem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ja, die Menschen haben Angst heute. Die Alten fühlen sich abgeschoben, einsam. Ich habe hier mal einen Zeitungsartikel von Allensbacher Jahrbuch. Am meisten haben die Leute Angst vor einer unheilbaren Krankheit. Klar, dann weiß man, die Lebensstrecke hat jetzt einen kürzeren Horizont oder näheren Horizont. Dann haben sie Angst vor dem Unfall im Straßenverkehr. Dann haben sie Angst vor Umweltverschmutzung, vor Einbruch in der Wohnung, dass sie überfallen werden, dass ihr Haus brennt. Dann haben sie Angst vor der Atomkraft oder vor aggressiven Jugendlichen und so weiter. Und der Krieg, wir könnten ja wieder Angst haben, was sich da an der Ukraine zu tun. Also, Angst vor der Zukunft, keine Perspektive, resigniert. Kennen wir das? Man jammert und klagt auf hohem Niveau. Wir hören zu den 3% in der Welt, denen es sehr, sehr gut geht. Wir erleben fast alle im Überfluss. Sicherlich auch bei uns sind viele, bei denen sehr großer Mangel ist. Aber im Grunde unserer Gesellschaft, wenn ich gestern, wo waren wir noch, in Remscheid, da einen Bettler auf der Straße sitzen sehe, dann muss ich innerlich sagen, der hat es nicht nötig, da zu sitzen. Überall werden solche Menschen aufgefangen. Es gibt Versorgung, es gibt Unterkunft und so weiter. Aber wie gut haben wir es hier? Und Theodor Fontane hat mal gesagt, Leben heißt Hoffnung begraben. Das ist die Situation im Leben. Der Mensch hat keine Hoffnung. Selbst wenn du jetzt einen Star hast und einen Multimillionär und so weiter, sie können damit ihres Lebenslänge nicht eine Elle hinzutun. Sie müssen alle, wenn es ans Sterben geht, denken, oh, und was tun die Menschen alles, um sich hier Denkmäler zu schaffen, nicht nur damals die Pharaonen, auch heute, um sie einen Namen zu machen, aber es zählt vor Gott nicht. Also, schlechte Aussichten. Schopenhauer hat gesagt, aus dem Leben wird Nebel. Wir sehen in diesen Tagen, was Nebel ist. Ja. Also, Gott gibt einen Auftrag und dazu brauchen wir Mut. Lesen wir jetzt einmal den Bibeltext aus Josua 1 von 1 bis 10. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nun, dem Diener des Mose, mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich es gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste, von dem Libanon an, bis zum großen Strom, des Landes, des Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenaufgang, das soll euer Gebiet sein, Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben, noch nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du bist, sollst diesem Volk das Land in, als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was dann darin geschrieben ist. Dann wirst du auf den Wegen zum Ziel gelangen. Dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Das befahl Josua den Aufsehern des Volkes. Unwahrscheinlich der Auftrag Gottes. Wie sollen wir ihn erfüllen? Also, wir brauchen Mut statt Angst. Das haben wir schon ausgiebig gesagt. Mut. Und dieser Mut beginnt mit Nüchternheit. Dass wir das hören, was Gott uns sagt. Sei stark und mutig. Dreimal, ich habe es hier rot markiert, hören wir dieses Wort. Das war auch in 5. Mose 31 so. Das Wort, sei stark und mutig. Und deswegen habe ich das auch als Überschrift dieser Botschaft heute Morgen hier so gewählt. Sei stark und mutig. Es gibt manche Dinge im Leben, die müssen wir mehrmals hören. Und hier wendet Gott dieses starke Wort an. Sei stark und mutig. Erstens, wir brauchen Mut zur Nüchternheit. Ich gehe jetzt mal einige Etagen durch, wozu wir Mut brauchen. Zur Nüchternheit. Als gestern mein Sohn so bei mir war, ich konnte ihn kaum ansprechen, so war er aufgebracht. Dann habe ich ihm nur gesagt, Markus, sei besonnen, sei mal ruhig, gerate nicht in Panik. Kennen wir das? Dass die Angst einen auf einmal so unter die Haut kriecht und so, dass wir kopflos werden. Und dann ist man dazu geneigt, das zu verdrängen. Was geht leichter, als mal Alkohol zu nehmen oder eine Droge, ganz schlimm zu sagen. Oder sich an den Fernseher zu setzen, um sich abzulenken, abzuschalten. Damit ist das Problem aber nicht gelöst. Das ist unsere Not. Wir sollten wissen, auch wir als Gotteskinder, das Leben, meine Oma hat immer gesagt, das Leben ist nicht aus Brei und Mus geschaffen. Kennen wir. Da könnte jeder jetzt was von sagen. Es stimmt nicht, was wir früher als Kinder gesungen haben in einem Kinderlied. Jesus, alle Tage Sonnenschein, lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Denn, Heiland, unser König, alle Tage Sonnenschein, haben wir immer hinausgesungen. Das hat man glücklicherweise geändert. Jesus ist mein Sonnenschein. Ihr Lieben, wir haben Nebeltage wie diese Tage. Und die drücken aber nicht nur das Wetter, sondern generell ist es da. Dem müssen wir uns stellen und nicht verdrängen. Die Realität einschätzen, statt Vogelstrauß-Politik zu machen. Leid gehört zum Leben. Siehe die vielen Menschen dieser Welt. Vor ihnen wollen wir nicht unsere Blicke verschließt, als ich gestern die Bilder von Afghanistan sah, dieses gebeutelte Land, jetzt ist die große Überlebensnot da, dass sie nicht das Allernötigste haben, zu essen, zu kleiden oder zu heizen. Sie wissen nicht, sollen wir erfrieren oder verhungern. Dann opfern sie entweder das letzte Geld für Brandmaterial und hungern oder umgekehrt. Ihr Lieben, welche Not machen manche Leute? Das ist nur ein Land, da könnte ich jetzt Jemen nennen. Denken wir, manchmal wird in den Nachrichten so ein Fokus auf so ein Land gezeigt, aber zurzeit hört man wenig von manchen anderen Ländern. In Libyen zum Beispiel, furchtbare Verhältnisse, Menschenleid auf dieser Welt. Ja, Leid gehört zum Leben. Wir leben in keiner heilen Welt. Das ist eine Lüge. Wer das proklamiert, wie zum Beispiel, ich rauche gern, ha? Ja, so ist die Lüge, so ist Satan. Er spielt das runter und verharmlost alles und sagt, mach dir doch keine Sorgen, es wird alles wieder werden, Kopf hoch, alter Junge. Das sind die Sprüche, die die Welt sagt. Wir haben ein anderes Wort. Das heißt, sei stark und mutig. Das ist unser Motto. Also, wir haben hier kein Paradies auf Erden. Auch wenn die Showsendungen, wenn man so abends wie gestern Abend mal guckt, wo ist was Schönes, was uns erbaut und was uns gut tut. Zum Glück haben wir dann zum Schluss was gefunden von Andalusien, eine schöne Landschaft. Die sehe ich gerne, aber vorher all die Showsendungen. Ich kann es bald nicht mehr sehen. Dieser Glitzerkram der aufgepäppelten Show in Disneyland-Stimmung gemacht wird. Ich habe es erlebt in Amerika, wenn man dort in Orlando war. Und wir wissen, alles ist zeitlich begrenzt. Auch die schönsten Zeiten des Lebens. Wie gerne erinnern wir uns an unsere Hochzeit und junge Familie, die Kinder und alles. Trotz allen Nöten, aber alles ist begrenzt. Jetzt sind wir am absteigenden Ast, wie man so sagt. Jetzt haben wir keine Ansprüche mehr, wie ein Auto, wo die Garantie abgelaufen ist. Wir müssen überall reparieren und nachhelfen. Wer kennt das nicht? So ist unser Leben, so ist die Realität. Wie gehen wir damit um? Das Erste ist wirklich, dass wir nüchtern sind und kalkulieren, einkalkulieren in unserem Leben. Dann haben wir es leichter. Der Herr Jesus sagt es selbst, in der Welt habt ihr Angst. Obwohl er auch in großer Angst war im Garten Gethsemane, ich bin beängstigt. Da war der in Johannes 16 das sagt, in der Welt habt ihr Angst. Da war er selbst drin. Und das ist das Tröstliche, dass unser Herr Jesus das, was er uns predigt, selbst durchgemacht hat. Er war versucht in allen Dingen wie wir. Er hat alles durchgemacht. Er war hungrig, er war müde, er war strapaziert, er war bedrängt. Und wie gesagt, habe ich die Tage noch gelesen, der Sklave ist nicht über seinen Herrn. Wir müssen uns nicht einbilden, dass uns besser gehen soll als dem Herrn Jesus. Das ist Fakt, das ist die Tatsache. Und der Herr lässt manchmal seine Jünger, wie damals nach der großen Erlebnis der Brotvermehrung, da lässt er sie anschließend in den Sturm aufs Meer kommen. Warum dann? Hätte doch hindern können. Oh ja, hätte er hindern können, aber er musste die Jünger eine Erfahrung machen. Nicht das Hallotria eines großen Erfolgs, wo, was weiß ich, vielleicht 15.000 Menschen gesättigt wurden, allein 5.000 Männer, und die Jünger sich vielleicht in die Brust geschwellt haben und sagen, was haben wir alles geschafft, sie haben ja mitgearbeitet, das Brot zu verteilen. Der Jesus schickt sie weg in das Boot, weg von der Masse und dann lässt Gott einen Sturm kommen auf das Meer. Aber der Jesus geht auf den Berg und betet zu seinem Gott und Vater, wie der hohe Priester, wie wir ihn in der Bibel finden, der seine Hände ausstreckt am Thron Gottes für die Seinen, die unten jetzt da um ihre Existenz und Not kämpfen. So hat der Herr für seine Jünger gebetet. Herr, lass diese Erfahrung, in die sie jetzt hineinkommen, für sie eine Hilfe sein, um stark und mutig zu werden, um zu überwinden. Ja, da kann man sagen, Siegfried, ist doch alles Theorie. Aber da könnten viele von uns jetzt erzählen und sagen, wie es ihnen ergangen ist. Ja, die Bibel sagt, oder Jesus sagt, die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert. Erst Johannes, oder Johannes 16, Vers 21. Also die Spannung hält an, bevor der große Durchbruch kommt. Mut durch, Augenblick, da hat sich was schneller bei mir entwickelt. Mut durch Gottes Nähe ist das nächste Thema. Lesen wir auch dazu eben die Schwerpunktworte. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Und dort unten, Vers 9, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Eins ist das entscheidende Wort. Ich habe schon mal über Psalm 23 gesprochen. Was sind die vier wichtigsten Worte? Denn ich bin bei dir. Wenn man sich das als Motto über den Tag sagt, egal wo du bist, was du erlebst, der Herr ist dabei. Der ist mit im Boot. So kam er ja auch später zu den Jüngern ins Boot und war gegenwärtig. Wenn wir im Herrn geborgen sind, wenn wir seinen Frieden haben, seine Gegenwart erleben, wie wir sie auch heute Morgen in der ersten Stunde erlebten. Und ich denke zu Hause auch, beim Bibellesen, wenn wir beten, dann treten wir in seine Gegenwart, in seine Nähe. Dann sind wir immer, ich habe mir notiert, in der Mehrzahl. So wie ein Gideon, dem man immer mehr genommen hatte. Und da waren nur noch 300 Leute. Keine Chance, in das große Lager der Midianiter einzugreifen. Aber Jesus ist da, wenn du manchmal ganz alleine bist mit all deiner Last. Jesus ist da. Das dürfen wir triumphierend ausrufen. Und Bonhoeffer, der selbst in der Gefängniszelle dem Tod entgegenfieberte oder schauen musste, die Realität, er wusste, was ihm blühtete, hat das wunderbare Lied komponiert und gedichtet, was heute so gern und überall gesungen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ja, in der Gegenwart Gottes geborgen sein. Ja, Gott ist uns näher als unser Atem. Ist uns das bewusst? Der große Gott, der das Universum geschaffen hat, der ewig ist, den die Sterne und all nicht fassen können, diesen Gott, der ist so nah. Ich sag jetzt mal, wenn ich ein Beispiel nehme, wenn ich Luft einatme, so kann ich auch innerlich, geistlich mir die Gegenwart Gottes vorstellen. So kann ich ihn aufnehmen. Und das ist so wichtig, wenn ich ins Gebet gehe, nicht mit meinen Problemen gleich reinplatze, sondern in der Stille mir Gott vorstelle. Das tue ich oft und stell mir vor, Gott, du warst schon immer. Du hast nie angefangen. Gott, du bist gegenwärtig, also nicht nur damals in der Bibel und so weiter, sondern derselbe auch hier. Wir können es ein Stück nachempfinden, jetzt wo man mit den Teleskopen dann nach den entferntesten Sternen forscht. Da hat man jetzt entdeckt, dass sie 13,8 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Also das Licht, was jetzt zu uns kommt von dem Stern, ist schon vor 13,8 Milliarden Jahren ausgestrahlt worden. Da kommt man sich ja so klitzig. Dann wünsche ich manchmal, wäre doch jetzt ein Stern, der 2000 Lichtjahre entfernt ist. Und wäre da ein Spiegel, dann könnten wir sehen, was damals auf der Erde sich abgespielt hat. Entschuldige diesen blöden Vergleich. Aber ich wollte nur mal sagen, so ist Gott, der steht über allem. Da haben die Wissenschaftler wie Einstein auch ehrfurchtsvoll eigentlich stehen müssen und sagen, wir kommen mit unseren Raketen und allem nicht dahinter. Wie groß unser Gott. Aber was wollte ich sagen? Gott ist gegenwärtig. Er ist in uns und er ist allmächtig. Er macht nur Klack und das Meer, die Fluten stehen. So hat er damals auch im Jordan die Fluten und das Volk musste nur um Jericho ziehen, da brachen die Bauern ein. Wir kennen alle die Geschichten, aber wir sind in unserem Leben die Festungen, mit denen wir zu tun haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir seine Nähe suchen. Und das ist am besten durch Gebet. Wir bekommen Mut, wenn wir im Gebet sind. Ich habe das immer wieder erlebt. Wie viel Zeit nehmen wir uns? Nur mal, selbst das Handy liegt jetzt glücklicherweise da. Das ist ja ständig dabei. Und wenn wir Zeit haben, ich sehe das überall, unsere Kinder sind sie mit dem Smartphone zugange. Und nicht nur das, dann das Fernsehen, was alles unseren Tagesablauf füllt. Frage, wie viel Zeit nehmen wir uns zum Bibellesen? Wie viel Zeit nehmen wir uns zum Gebet? Bei mir geht es so, wenn ich bete, dann scharre ich schon mit den Füßen. Jetzt muss aber bald wieder losgehen, weil so ungefähr. Geht euch nicht auch so? Wäre doch so, dass wir sagen, oh Herr, ich möchte noch was länger in deiner Gegenwart bleiben. Das wünsche ich mir, dass wir so innerlich durch die Gegenwart Gottes ergriffen werden. Ja, das können wir erleben im Gebet. Kommt her zu mir alle, sagt der Herr Jesus. Ihr dürft in mein Ohr jammern, ihr könnt eure Lasten abladen. Was ist das gut, wenn man jemand hat, mit dem man reden kann? Und mit Menschen geht das manchmal sehr salopp. Da spricht man und redet man und, ich hätte mal gesagt, kotzt alles raus, was einem Mühe macht. Und warum? Wir haben ein Ohr, in das man jammern kann. Das ist Gott und das ehrt Gott. Ich habe früher gesagt, er hat doch andere Dinge zu tun, als diese kleinen Dinge da, wenn ich einen Faden in eine Nadel einfädeln will, das will nicht klappen. Dann sagte sie, das hast du schon gebetet? Das hat er nicht, Kind, ich Gott hat da wichtigere Dinge zu tun. Die Mutter von Pastor Wilhelm Busch hat mal gesagt, ich bin inzwischen so kindisch geworden, dass ich jedes Mal beten muss, wenn ich in eine Pfanne schlage, dass was Vernünftiges gibt, das Spiegelei. Ja, so viel uns Gott haben, dass wir die routinellsten Sachen des Lebens nicht einfach so alleine machen, in eigener Kraft, sondern wir können nur stark und mutig sein, wenn wir mit dem Herrn gehen. Und er wie sagt, komm, igle dich nicht ein, nicht einigeln, sondern teile mit, was du auf dem Herzen hast. Schließ dich nicht ein, sondern schließ dich auf. Nicht das Misstrauen, sondern das Vertrauen bringt dich weiter. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich erhalten. Wirf dein Misstrauen gegen Gott über Bord, habe ich mir hier notiert. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott. Mut durch Glauben und Gottes Verheißung. Also sie haben sollten nicht auf blauen Dunst hin irgendetwas unternehmen. Das ist das Wunderbare, dass Gott uns Verheißung gibt, Versprechen. Und das wollen wir uns auch nochmal anschauen, hier in diesem Vers, in diesem Kapitel. Achtet mal auf diese Zusagen Gottes. Er sagt, das Land, das ich den Söhnen Israels gebe, also Gott, der Geber aller Gaben, hat schon das Land. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, habe ich ihnen gegeben. Er hat schon gegeben. Das war schon eine beschlossene Sache. Kaum vorstellbar. Da waren die Hittiter, die Ammoniter und die Kanaaniter und die ganzen Völker, die dort sind. Und er hat auch das Land spezifiziert, von der Wüste bis an den Strom Euphrat. Euer Gebiet soll es sein. Und es soll niemand vor dir standhalten. Und ich werde dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Du sollst das Land, dem Volk das Land als Erbe austeilen. Ach, wir sind im Grunde nur Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Als Gotteskinder. Ich sehe hier, den Kalender Leben ist mehr. Wir haben auch nur einige übrig. Verteilt sie, gebt sie weiter. Das Land austeilen, Gottes Saatgut weitergeben, dass es gelingt. Ja, da war eine Gebetsgemeinschaft, war eine Gebetsversammlung dringend nötig, weil so eine Dürre war und so eine Trockenheit. Und sie haben konkret gebetet, Herr, schenk uns doch bitte bis zum nächsten Sonntag Regen. Auffällig war, dass nächsten Sonntag ein Kind kam und hatte einen Regenschirm mitgebracht. Kinder haben es da oft leichter. Sie sagen, wir haben doch darum gebetet, dann wird das Gott auch tun. Ihr kennt ja die Geschichte, ich habe noch ein paar Minuten, ja, von Watchman Nee, der auf eine Insel kam, wo noch nie das Evangelium verkündigt wurde. Tiefste Heidentum und Finsternis. Und sie feierten da ihre Götzen. Und sie kamen zu ihm und sagten, nächsten Sonntag ist das große Fest unseres Götzen sowieso. Das wird ein Festtag werden. Da hat es noch nie geregnet. Gott, dieser Gott steht zu uns. Und Watchman Nee sagt sofort, dann wird es regnen. Fordert das Volk heraus mit einem mutigen Spruch. Oh, da hat gebetet die Woche über, Herr, lass es doch am Sonntag regnen. Und in der Nacht, er konnte nicht schlafen, ist immer wieder aufgestanden und hat geguckt, klar, blauer Himmel, wie jeden Sonntag. Also das schien wirklich in die Hose zu gehen. Entschuldigung. Und trotzdem hat weiter gebetet, Herr, lass es geschehen. Und bei schönem Wunder zieht die Prozession zu mit dem Götzen da auf der Trage, der Bahre. Und und dann auf einmal kommt eine Wolke. Und was passiert? Die wurde immer größer und fing an zu drüppeln, aber nicht nur zu drüppeln, es hat zu prasseln. Und zwar so schlimm, dass die ganze Prozession ins Schleudern kam, ausrutschte, hinfiel, der Baldachin und alles ging in Bruch und lag da in Scherbenhaufen. Gott hat den Sieg gegeben. Dann kamen sie an und sagten, ja, wir haben uns verrechnet, es ist nächsten Sonntag erst. Hatte gesagt, wird es auch wieder regnen. Also entschuldige, das lässt sich so flapsig sagen. Ich habe auch ja einem jungen Mann, einem Knacki, der den zum Herrn führen wollte und sagte, ich hatte ihm das Wort gegeben, wen der so, hatte Heroin gespritzt, 7 Jahre, und sagte, gibt es eine Möglichkeit für mich hier frei zu werden? Keine Ahnung, was Entwöhnung von Suchtkranken bedeutet, überhaupt nicht. Und ich habe einfach gesagt, guck mal, lesen wir mal, was in Johannes 8, Vers 37 steht. Ja, was steht denn da? Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Dann guckt der mich an. Richtig. Funktioniert das auch bei mir? Jetzt war ich dran. Man hat ja schnell einen Bibelspruch gesagt, ne? Ich sag, Dieter, in 14 Tagen bin ich wieder da. Dann wirst du erfahren, dass es bei dir funktioniert. Ich sag, lässt sich darauf ein, auf den Handel? Ja, mach ich. Und dann hat er gebetet. Und er kommt wieder und sagt, das ist mir im Leben noch nicht passiert, was ich erfahren habe. Ich habe den Herrn erlebt. Und wir haben nur noch danken können. Denn ich hatte gesagt, wenn das nicht funktioniert, reiße ich das Blatt aus meiner Bibel heraus. Und es ist noch drin. Es hat funktioniert. Jetzt will ich das nicht so einfach sagen, weil es immer so einfach ist. Aber wenn Gott einem das deutlich macht, er kann Wunder tun, lasst uns seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Die Menschen um uns herum, die reagieren verhalten und sagen, hört doch auf mit eurem Jesus, der hilft ja doch nicht. Es geht da alles nur abwärts. Und der Unglaube, das war bei der Jairus-Tochter auch so, bemüht den Meister erst gar nicht mehr. Der tönt dann lautlos und sagt, hat doch alles keinen Sinn. Genau wie bei den Kundschaftern, die 10. Das kennen wir alle, dass uns das auch passiert. Die Menschen raten uns so viel. Hilfen gibt's im Überfluss. Deine Tochter ist gestorben, lesen wir da in Lukas 17, Vers 49. Ja, hört auf mit eurem Jesus. Aber unser Herr lässt uns auch nicht fallen, auch wenn der Anschein ist, dass es dunkler wird. Vielleicht setzt du deine Situation einmal dahin und sagst, Herr, ich sehe, es wird doch immer dunkler. Aber was hat die Julia Hausmann gesagt? Habe ich da letzte Mal von erzählt? Ich weiß es nicht. Ich habe da nicht immer so im Fokus. Das hat mich so ergriffen von dem bekannten Lied, so nimm dann meine Hände. Stellt euch für diese junge Frau, lernt einen Missionar kennen, ist verliebt in ihn und sie machen aus, ja, du fährst schon mal voraus mit dem Schiff, ich komme danach. Und dann heiraten wir dort auf dem Missionsfeld. Das war damals eine Reise von mehreren Monaten, wohin sie fuhren. Und dann war endlich der Tag da, wo sie auch reisen konnte. Und sie kommt an im Hafen, wundert sich schon, dass ihr Bräutigam sie nicht abholte am Schiff. Aber sie fuhr dann in die Missionsstation und dann war so komisch, so still alles. Wo ist dann mein Mann? Ja, komm, da gehen wir jetzt mal hin. Dann nehmen sie an die Seite und führen ihn zu einem Holzkreuz auf einem Grab. Der liegt da. Der war ein paar Tage vorher gestorben. Und dann hat diese Julie Hausmann sich hingesetzt und hat dieses Lied geschrieben. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das sind die trutzigen Dennoch-Lieder, die Gott den Gläubigen gegeben hat. Alle Zeit. Ich könnte jetzt eine Menge Zeugen aufzählen, bei denen Gott so wunderbar gehandelt hat. Der Glaube, ja, die Medien machen uns keinen Mut dazu. Aber Gott sagt, ich habe hier das Wort gegeben. Setzen wir unseren Fuß drauf. Ich bedauere immer wieder bei all den Diskussionen, auch in den Kirchen, jetzt dieser Skandal in der katholischen Kirche. Also ich packe mich nur am Kopf. Dann denke ich immer, warum zitieren die nicht das, was in der Bibel steht? Man denkt nur pragmatisch, was passt jetzt in die Gelegenheit und kommt immer mehr ins Schlittern, ins Schleudern. Man hat keine Antwort, auch was die Stellung des Mannes und der Frau angeht. Eindeutig in der Bibel vom ersten Schöpfungstag an so vorgegeben. Die Dinge wären kristallklar und dann hätten sie Autorität, wenn sie die Bibel nehmen würden. Aber sie faseln mit psychologischen und was für Tricks darum und kommen nicht weiter. Der Glaube sagt dennoch. Durch Glaube wurde Mose verborgen. Durch Glauben überzeugt sein, eine feste Gewissheit, keine Illusion. Unser Glaube sagt, es steht geschrieben. Nimm das auch für dich in Anspruch. Als ich dabei war, den Herrn Jesus zu suchen, dann habe ich das eines Tages meiner Mutter bekannt. Mutter, ich bin noch kein Eigentum des Herrn Jesus. Kannst du mir helfen? Und das war nicht so leicht. Ich habe gemerkt, wie der Teufel alles dran setzte, mich nicht loszulassen. Wisst ihr das, was meine Mutter gesagt hat, Siegfried? Kommet, wer zu mir kommt, Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lies das mal durch. Das war der Vers. Ach, ich sage, wenn ich jetzt zu meinem Jesus komme, nimmt er mich da an? Ja, das steht doch da. Ja, ich sage, kann ich dann damit auch vom Himmelstor erscheinen, wenn es darum geht? Ja, sag, nimm das Wort mit. Das lege ich dann dem Herrn Jesus vor. Ich bin zu dir gekommen. Jetzt wirst du mich nicht abweisen. So einfach. Als Kind, 13 Jahre, habe ich es genommen. Gottes Wort, setz den Fuß drauf. Kinder haben es oft leichter zu glauben und unkompliziert das anzunehmen. Der Glaube, ich weiß, dass mein Heiland gut mit mir meint und mich zum Ziel bringt, auch wenn die Wege nicht nach meinem Konzept ablaufen. Ja? Wir haben ja alle Vorstellungen, wie das gehen könnte. Denken wir dran, der Jesus ist mitten im Boot, mit uns. Der leidet mit, weil wir auch Gotteskinder, wenn ich an die verfolgten Christen denke, jeden Morgen gehe ich sie durch, von Nordkorea anfangend über Indien, die Hinduisten, die Christen verfolgen, Afghanistan, Pakistan, Iran, dann gehe ich die ganzen arabischen Länder, komme ich nach Afrika und lege sie dem Herrn vor und sage, Herr, erhör doch das Gebet. Und was ist der Erfolg? Kürzlich hörte ich von jemand, der sagte aus Open Doors, wir haben noch nie eine solche Christenverfolgung gehabt wie in unserer Zeit in Syrien. Aber auch noch nie so viele Menschen sind zu Jesus gekommen. Eine große Erweckung. So viele Moslems, wie in diesen Tagen zum Glauben kommen, ihr Lieben. Preist den Herrn. Und die Gideons haben auch Türen offen, wo wir erstaunt sind. Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht ins Schwärmen gerate. Wir haben ja eine große Druckerei in China, wo die Bibeln nicht erlaubt sind. Die drucken für uns die Bibeln. Könnt ihr euch das kapieren? Und diese Bibeln geben wir weiter auch in Moslemschulen. Da sagen die Moslems, kommt zu uns in Indien, gebt uns die Bibel. Überhaupt keine Hindernisse. Die Bibel dringt durch, das Wort Gottes. Und wir erleben Wunder, wie Menschen beim Aufnehmen des Wortes auf einmal Licht bekommen und wie sie zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Ja, Jesus ist im Boot und richtet den Blick nur auf Jesus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Mut von Josua zu lernen. Jetzt haben wir so vieles gehört von dem Josua. Ich habe gesagt, wir brauchen Vorbilder. Und merkt ihr, dass der Josua für uns ein Vorbild war? Und woran sehen wir das? Er hatte Mut, den Auftrag weiterzugeben. Er ermutigte das Volk. Nach allem, was gewesen ist, schreibt er am Schluss, da befahl Josua den Aufsehern des Volkes. Er hat nicht nur irgendwas dahergeredet, sondern hat einen Auftrag gegeben, ganz konkret. Und den hat auch die Gemeinde Jesus von dem Herrn Jesus für die Mission, für das Evangelium. Wir haben einen Auftrag. Wir gehen nicht aus Lust und Laune irgendetwas, wenn ihr Wort für heute verteilt. Ich weiß, ihr seid treue Zeugen auf der Straße und überall. Wir tun das, weil der Herr Jesus es uns befohlen hat. Gesagt, geht hin in alle Welt. Ja, das dürfen wir tun. Und deshalb, Josua ist für uns ein Vorbild. Und noch das Letzte. Ja, vielleicht noch eine Zusammenfassung. Da habe ich, glaube ich, keine Folie, was wir von Josua lernen können. Mal eben nochmal zurück. Ja, vielleicht, dass er Gott die Ehre gab über allem. Er hat es nicht selbst auf die Schulter geklopft. Er wusste, es war Gottes Wege. Er hat sich gebeugt unter die gewaltige Hand Gottes. Er nahm das an, die Wege Gottes. Ich bekam mal, als ich ein schweres Knieleiden hatte mit schlechter Prognose und sollte mich operieren lassen, weil Krebsverdacht war. Und ich sah, war jemand eingeladen zum Kaffee trinken. Dann hatten wir alle so kleine Tischkärtchen. Ich weiß nicht, das war so gesehen ziemlich geschmacklos, habe ich gedacht. Da steht da 1. Petrus 5 von 6 bis 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Den zweiten Satz habe ich schon gar nicht mehr gehört. Da habe ich gedacht, so einen Watsche in das Gesicht jetzt hier. In meiner Situation, sowas, wie kann man nur sowas sagen? Aber ich habe den Fuß drauf gestellt. Gott wird mich erhöhen zu seiner Zeit. Und dann habe ich ihn beim Wort genommen. Und das ist es. Wir müssen Gottes Zusagen vertrauen. Du wirst in das Land kommen. Du wirst als Erbe austeilen. Du wirst Erfolg und Gelingen haben. Du wirst ans Ziel kommen. Alles Verse, die wir gelesen haben, die Gott in diesem Text gibt. Deshalb lass uns das Wort Gottes ernst nehmen, Gemeinschaft suchen, ihm gehorchen und dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben und vielleicht schon vorher danken, bevor wir es haben. Kann man das dann überhaupt schon? Ja, ich habe es euch gegeben, haben wir ja gesehen, das war wie eine abgeschlossene Sache, wohl? Es war noch kein Fuß im Land drin. Und doch sagt, ich habe es euch gegeben. Wir kennen ein ähnliches Wort, alles, um was ihr betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Habt und es wird euch gegeben werden. Markus 11, Vers 24. Und mit dieser Geschichte höre ich jetzt auf, weil ich das selbst erlebt habe. Das ist jetzt schon 40 Jahre her. Ich hatte eine sehr schlechte Prognose, Verdacht, Zintigramm und was man da alles macht, im Knie. Ein dreckiges Schwulst war aufgetreten in der Kniekehle. Und der Radiologe sagt, wenn ich das sehe, dann klingelt es bei mir. Sie müssen ganz dringend ins Krankenhaus. Das ist nicht gut. Das zeichnet sich auch eine Kollegin, der zeigt sich das Zintigramm. Da sagt sie, ja, das hat meine Tochter auch. Die hatte Gehirntumor, Krebs und ist dran gestorben. Das sah genauso aus. Ach du Schande. Da bist du 40 Jahre, hast eine junge Familie und dann lag ich abends im Bett und hab geweint. Wohl anscheinend so sehr, dass das Bett wackelte. Und meine Frau sagt, was ist? Und sie merkte das. Ich sage, was war das? Entweder werde ich jetzt amputiert oder mein Leben ist vorbei. Das sind ja keine guten Prognosen. Dann haben wir geweint und haben noch gebetet. Wisst ihr, was dann passierte? Jetzt, bitte, das mache ich jetzt nicht zu einem Standard. Nicht das sagen, das muss immer so laufen. Aber man hat manchmal im Ohr irgendwelche Ziffern, Telefonnummern oder Bibelstellen und so weiter. Aber eine Bibelstelle, die ich noch nie bewusst oder kannte, auch den Text nicht, Johannes 3, Vers 16, weil das kennen wir so alle, da trasseln wir runter. Ne? Jesaja 38, Vers 7. Jesaja 38, Vers 7. Klang auf einmal morgens bei mir im Ohr, als ich wach wurde. Ich sag zu meiner Frau, ich sag, komm, ich habe so eine Bibelstelle im Ohr. Soll ich da mal nachgucken oder ist das Spekulation? Ich sagte, schau mal nach. Da ist die Geschichte von Hiskia. Den hätte ich in Könige gesucht, die Geschichte in Chroniker, aber noch nie bei Jesaja. Also da war überhaupt keine Spekulation. Auf einmal steht aber das Wort da, du wirst genesen von deiner Krankheit. Habe ich gesagt, was sollen wir dann jetzt tun? Da sagt, haben wir uns gesagt, dann sollen wir jetzt nicht mehr beten, jetzt wollen wir nur noch danken. Sind wir auf die Knie gegangen und haben gedankt, danke Herr, dass du mich heilen wirst von dieser Krankheit. Ich nehme das an. So wie der Napoleon, wo der Gaul durchging und einer dazu sprang und den Gaul zurückhielt, sagte, vielen Dank, Herr Hauptmann. Oh, er hat gesagt, danke für die Beförderung, hat er sofort angenommen. Also ich habe es angenommen und wir haben gedankt. Aber dann kamen 6 Wochen, das wurde immer schlimmer. Das Bein wurde total steif, die Geschwulst dick wie ein Ei. Und meine Freunde, die wussten, dass ich die Überweisung hatte im Krankenhaus, sagen, warum gehst du dann nicht? Bist du dann verrückt? Was wachtest du dann noch? Ich hatte natürlich nicht den Mut, denen das so zu sagen. Auf alle Fälle, es war Pfingsten, ich vergesse es nicht, Samstag. Da hatten noch Gäste bei uns, ja, Siegfried, wir denken an dich. Ich gehe ins Bett, will ins Bett, gehe mich fertig machen. Dann merke ich auf einmal, dass da Wasser aus dem Knie rausläuft. Ich gucke, sage Sieger, da tut sich was. Schnell Ichtolansalbe drauf, also richtige Zuchsalbe. Drauf gepackt die Nacht, am nächsten Morgen war der ganze Verband voll von Eiter und was da alles rausgesungen war. Und das habe ich mehrere Wochen dann drauf gehabt. Der Arzt sagt, da ist ein Wunder geschehen bei Ihnen. Ja, es war ein Wunder geschehen. Und jetzt kommt das allerletzte noch. Wenn Gott Wunder tut, dann macht er das auch richtig und ganz. Wir hatten Urlaub gebucht auf Ibiza mit den Kindern. Und meine Frau sagt immer, wir müssen uns abmelden, wenn das geht ja nicht. Ich sage, was dann jetzt? Heilt der Herr oder... Dann haben wir weiter gedankt. Herr, danke. Wir kommen an auf Ibiza schon um 11 Uhr, sind wir in unserem Quartier. Die Kinder schreien zum Stand, Papa, gehst du mit? Ich sage, Moment mal, ihr wisst doch, wie das bei mir aussieht. Ich sage, Moment mal. Hab meinen Verband weggemacht, ihr Lieben. Alles war weg, eine Haut war drüber gewachsen. Ich sage, ich gehe mit euch. Ich sage das nur Gott zur Ehre. Wir können auch wirklich danken für das, was uns Gott schon im Gebet bestätigend gibt. Und wir können auch durch zu viel beten und wieder rausbeten. Einfach Gott beim Wort nehmen, sagen, du hast es gesagt, hier, da und da, vor allen Dingen dein Wort, dann will ich auch danach handeln. Ja, und er bekennt das vor dem ganzen Volk und das ganze Volk nimmt das an. Alles, was du uns geboten hast, werden wir tun, wohin du immer uns senden wirst. Amen. Entschuldige, dass es wieder mal bei mir eng geworden ist mit der Zeit. Ich wünsche euch Gottes Segen. Dann bete ich noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir herzlich, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Herr, dass er zu seinen Zusagen in seinem Wort steht und das auch so ausführt. Herr, du weißt, in welchen Situationen jeder Einzelne von uns jetzt ist, was er empfunden hat bei der Betrachtung deines Wortes. Und so gehen wir aus dieser Stunde heraus mit dem mutmachenden Aufruf, sei stark und mutig, weil wir einen Herrn haben. Nicht, weil wir so tüchtig sind, sondern weil du alles lenken wirst in unseren Lebenssituationen. Herr Jesus, wir vertrauen uns dir an und segne auch hier die Gemeinde, die sich ja auch manchmal fragt, wie geht's weiter? Du bist da, du hast den Sieg. Wir rühmen und preisen deinen Namen. Amen.